herzlich willkommen zu Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Ich freue mich sehr, dass ich heute in Schladming bin. Also mein erster richtiger Auswärtspodcast ist es in dem Fall und das hat einen Grund, weil ich die große Ehre habe, bei Landschaft Leben als Gast zu sein, also im Endeffekt auf der anderen Seite des Mikros. Und jetzt haben wir die wunderbare Möglichkeit genutzt, dass wir den Spieß umdrehen und im Endeffekt ich euch meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen darf, in Hannes Reuer von Landschaft Leben. Und es ist wirklich eine große Ehre für mich. Ich bin selber ein echter Fan von Landschaft Leben, dass ich den Podcast mit Leidenschaft immer gern her. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir Wurstgeflüster, dass ich der Hannes mit seiner Idee mal kurz vorstellt. Dass wir einfach die den Spieß umdrehen und dass ich ein bisschen durch dieses Interview führe. Und ja, Hannes, ich würde dich bitten, dass du dir unsere Zuhörer vielleicht einmal kurz vorstellst. Oder im Endeffekt, normalerweise kennt die eh schon jeder, aber bitte für alle, die was noch nicht kennen, stell dir kurz vor.
Boah, Robert, ja, ich darf einmal Danke sagen. Mit so vielen Komplimente überhäuft zu werden, das passiert sehr selten. Aber großes Danke dafür, dass ich bei dir im Podcast Wurstgeflüster sein darf. Einmal am anderen Ende des Mikros sozusagen. Eine ungewohnte Rolle, muss ich sagen. ja, wer nichts weiß, muss alles essen, heißt der Podcast von Landschaft Leben, den was ich und die Maria Fanninger sozusagen als Host begleiten dürfen. Landschaft Leben ist vor rund 10 Jahren entstanden. Das war eben von der Maria Fanninger und von mir die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen die Menschen wieder zum Thema Lebensmittel sensibilisieren, Bewusstseinsbildung betreiben, zum Thema, wie arbeitet eigentlich die Landwirtschaft in Österreich, also die Bäuerin, der Bauer, wie werden Lebensmittel eigentlich verarbeitet und wie können wir das als Konsumentinnen und Konsumenten in unserem Einkaufsverhalten beeinflussen. Wir haben da irgendwann einmal die Erkenntnis gehabt in unserem eigenen Bauernladen im Heimergold in Schladming, dass wir den Menschen zugeschaut haben beim Einkaufen und dann eigentlich draufgekommen sind, dass unsere Kunden unser Sortiment steuern, ja, einfach alles steuern. Und so war der Gedanke plötzlich da, dass wir mit jedem Griff ins Regal den Produktionsauftrag vergeben. Und mir ist dann eigentlich klar geworden, dass wir als Einzelne wirklich so unglaublich mächtig sind und nicht uns die Konzerne steuern, sondern wir eigentlich die Konzerne. Aber wir über das so selten nachdenken und somit quasi das gar nicht nutzen, diese Macht. Ja, und dieses bisschen Macht, das möchte wieder, oder diese große Macht den Einzelnen zurückgeben. Und so ist eigentlich die Idee zur Landschaft Leben entstanden.
Und in der Bauernladen Heimatgold, wie du gesagt hast, den habt ihr gegründet mit der Idee, außer dass sagst, ihr wollt mehr regionale Lebensmittel in Schladming verkaufen? Oder wie ist da dein Werdegang bis dorthin entstanden? Ihr habt einen Bauernhof daheim?
Genau, ich habe einen Bauernhof daheim, einen sehr alten Bauernhof, also unser Bauernhaus ist 1204 gebaut worden, ist 800 Jahre alt sozusagen. Ich bin da als Bauernbub aufgewachsen, es war dann auch relativ schnell klar, dass ich meinen Hof übernehmen darf. Ich habe mit 5 Jahren zu meinen Eltern gesagt, dass das klar ist, ich werde einmal der Bauer. Was sich dann auch so bewahrheitet hat, ich habe dann eine klassische landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, habe dann Zimmerer gelernt, war dann ein paar Jahre beim Bundesheer und bin dann eigentlich bei einer Firma Geschäftsführer geworden, aber sehr früh einen Hof übernommen mit 21 Jahren schon.
Wenn ich kurz einwerfen darf, euer Hof ist dann ein Milchbetrieb oder ist das
Das war ein Milchbetrieb bis 2001 und damals habe ich mit meiner Frau das umgestellt auf Kalbinnenaufzucht, also wirklich Zuchttiere, das was wir bis heute so machen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen mir überlegen, ob wir in Richtung Ochsenaufzucht da gehen, weil ja da extrem hohe Nachfrage wäre auf sehr hohe qualitative Fleischsachen. Und ja, und wir haben ein bisschen Urlaub am Bauernhof daheim, Forstwirtschaft haben wir, ich habe noch ein Winterdienstgewerbe, also ich mache für die ganze Stadt Schladming, Planei, mache ich den Winterdienst, also ich habe 9 Traktoren im Winterdiensteinsatz mit 9 Mitarbeitern, im Sommer habe ich 2 Mitarbeiter, eben das Heimergold. Und ja, wie ist Heimergold entstanden, vielleicht kurz zu dem, ich bin zur Skiweltmeisterschaft gefragt worden von den Bürgermeister, von den Tourismusverbänden der Region, die haben gesagt, du Hannes, du bist extrem vernetzt in der Landwirtschaft, immer mehr Menschen wollen regionale Produkte, unsere Gäste, die Einheimischen, wir haben sowas nicht, kannst du da irgendein Konzept überlegen? Ja, und das Konzept war dann so, dass ich einen Businessplan geschrieben habe, wo ich immer ein Geschäft in Schladming vorgesehen habe, als Zentrum, aber schon so weit gedacht habe, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht nur Produkte aus dem Schladminger Raum oder Enster, sondern wirklich aus der ganzen Steiermark. Ich habe damals schon Vulcano kennt aus der Oststeiermark, ich habe die südsteirischen Winzer geschätzt, dann haben wir gedacht, warum sollte nicht dieser Marktplatz Schladming, wo wir ja da über 2 Millionen Nächtigungen haben im Jahr, der ganzen Steiermark zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, es war nur geplant als Businessplan. Ich selber habe eigentlich genug Arbeit gehabt und dann wollte es keiner machen. Und dann habe ich mich so in diese Idee natürlich verliebt, dass wir gesagt haben, ja, bevor das jetzt in der Schublade stirbt, machen wir es selber. Und so ist dieser Bauernladen entstanden und das war gleichzeitig auch sehr ernüchternd, weil wir halt trotzdem auch gesehen haben, wie die Menschen einkaufen und wie wenig sie eigentlich wissen, was ein Lebensmittel ausmacht. Ich sage es immer gern umgekehrt, was ein Mittel zum Leben ausmacht.
Aber du siehst im Endeffekt, wie das eine auf das andere ergibt, oder? Das ist im Endeffekt so wie auch in meiner Geschichte so. Da sagst du, machst einmal Filiale auf, du lernst es mehr kennen, dann kommst du irgendwann einmal zum Grillen, dann kommst du zu Veranstaltungen. Und da ist auch, weil du sagst, GWM in Schladming, eine ganz nette Veranstaltung gewesen. Und zwar war ich, da hat es ein Steiermark-Dorf gegeben bei der GWM und da habe ich einen Standl gehabt mit anderen oststeirischen Betrieben gemeinsam. Und da waren wir Team Oststeiermark und haben bei der Ski-WM unseren Steirer Burger, das heißt den Hirschbein-Leber-Käse in Schladming, über die ganze Zeit durchgezogen, haben im Haus Apartment gehabt und da war ich die ganze Ski-WM-Zeit herum und habe Leberkäse verkauft und habe so auch Schladming wieder ein bisschen kennengelernt. Und die Nächte der Ski-WM waren richtig lustig. Ich kann mich erinnern, da hat es das Tirolhaus gegeben.
Genau.
Da sind die Partys abgegangen und das Österreichhaus. Das war ja extra aufgebaut und das war eine schöne Zeit in Schladming. Also da verbindet uns da auch wieder was. Und das habe ich nicht gewusst, dass aufgrund von der Zeit damals Heimatgold entstanden ist. Und
also das ist wirklich wegen der Skiweltmeisterschaft entstanden. Und wie du sagst, das war ein unglaubliches Fest. 2 Wochen lang werde ich wahrscheinlich mein Leben nie vergessen, was da abgegangen ist. Das hat eine Intensität gehabt. Wir haben, glaube ich, echt Monate gebraucht, dass wir uns davon wieder erholt haben. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch deinen Leberkäse damals schon gegessen, ohne dass wir uns kennt haben, 100%ig sogar. Ja, aber wie gesagt, dieser Schritt mit Heimatgold hat dann echt sehr viel bewirkt in mir, weil mir ich natürlich schon die Frage gestellt habe, wenn die Menschen mit so wenig Wissen einkaufen gehen, hat dann die österreichische Landwirtschaft, wir als Bauern, haben wir da eigentlich eine Zukunft? Und das habe ich zunehmend kritisch gesehen und das hat mich dann dazu veranlasst, dass ich dann im Sommer 2013 einmal die großen Händler Hofer, Rewe, Spar, Lidl kontaktiert habe und einmal gesagt habe, ich möchte mit den Generaldirektoren reden, ich möchte einmal wissen, wie die eigentlich unsere Zukunft sehen. Und die waren so perplex, dass da einfach ein Bauer aus Schladming anruft, dass ich zur damaligen Zeit, ich meine, das sind jetzt so über 10 Jahre, wirklich Termine gekriegt habe. Aber nicht kurze, sondern ich weiß noch, bei Frank Hensel, bei der Rewe bin ich 4 Stunden gesessen, bei Hofer damals, boah, Herr Dolt-Helm, 3,5 Stunden, 4 Stunden. Und alle haben es mir unglaublich gern zugehört, nur sie haben mir halt auch mit auf die Reise gegeben, dass sie nicht glauben an die österreichische Landwirtschaft. Weil damals war Geiz ist geil, so richtig, so ganz mächtig und ganz groß. Und die haben mir beinahe gesagt, ja, am Ende des Tages ist er
recht. Zählt der Preis,
ja, ganz einfach. Und da wird so eine klein strukturierte Einheit nie mitkommen. Sie haben gesagt, es wird immer Landwirtschaft geben, aber das wird sie einfach einen gigantischen Strukturwandel geben. Und da müsste ein völliges Umdenken kommen in der Bevölkerung, nämlich wie wichtig das ist, wieder vor Ort eine Lebensmittelproduktion zu haben, das Thema Regionalität wieder wertzuschätzen, Qualität wieder wertzuschätzen, dann wäre es eine Möglichkeit, aber die sehen es überhaupt nicht mehr. Ja, und dann haben sie mir aber alle mit auf den Weg gegeben, sollte ich eine Idee haben, kann ich mich gern wieder melden. Und im September 2014 habe ich es dann zu mir am Hof eingeladen, alle 4 Handelsketten, 1 Molkerei war oder 2 Molkereien waren dabei.
Aber nicht gleichzeitig.
Alle gleichzeitig, ja.
Die sind noch nicht gekommen.
Ja, und das war ja witzig, weißt du, ich als Bauer lande da ein und ich meine, das war schon irgendwie auch frech, muss ich sagen, weil warum soll ein Generaldirektor, was Millionen verdient, nach Schladming zu einem Bauern fahren, weil der glaubt, der hat eine Idee. Und das war am 9. Vormittag angesetzt. Die haben mir gedacht, ja, bis 12 Uhr Mittag, dann kriegen sie ein Brettli aus und bei mir daheim und die Geschichte war es. Und ich erzähle einfach das, was ich vorhätte. Und meine Idee war es, einen Verein zu gründen, der was unabhängig ist, unpolitisch ist und der, was sich dafür einsetzt, ein Wertebewusstsein in der Bevölkerung quasi zu, ja, dafür zu begeistern und die Menschen dafür zu interessieren. Die sind auch tatsächlich gekommen, das war witzig, was der damals schon Mercedes S-Class, 4 so schwarze Limousinen vorgefahren. Ich war da so cool irgendwie, weil ich habe da überhaupt, ja, ich war wie uns das Normalste auf der Welt war, obwohl dass ich mit wem noch nie Kontakt gehabt habe. Ja, und dann sind wir bei mir da stumm gesessen und ich habe die Ideen erzählt und dass ich halt quasi das vorhätte, dann haben sie gesagt, ja, wie ich das finanzieren möchte. Dann habe ich gesagt, naja, ich stelle mir halt das so vor, Ich möchte zum einen unabhängig sein und ich möchte, dass jeder, der was in der Lebensmittelbranche ist, ein paar tausend Euro im Jahr zur Verfügung stellt, dass wir uns vielleicht ein, zwei Mitarbeiter leisten können. Ich mache das einen Tag in der Woche ehrenamtlich. Ja. Und dann haben sie mir mal gesagt, ja, dass das mit der Unabhängigkeit, der Molkereivertreter weiß ich noch, der war da total dagegen, weil er gesagt hat, naja, das interessiert ihn überhaupt nicht, dass sich dann irgendeiner hinstellt und über die Milchgas sagen darf, was er glaubt. Also so kann man sich das nicht vorstellen. Und ich gesagt, naja, ich glaube halt, wenn wir nicht unabhängig sind, dann wird uns kein Medienvertreter ernst nehmen, weil dann bin ich entweder der Interessensvertreter von der Milch oder vom Fleisch oder vom Obst oder vielleicht vom Handel. Also Unabhängigkeit, glaube ich, ist einmal ganz, ganz wichtig. Das hat dann der Handel sehr positiv gesehen, weil sie gesagt haben, ja passt, das gefällt dir. Dann hat es die Brettljausen gegeben. Und eigentlich habe ich gedacht, das war jetzt nicht so erfolgreich. Und dann haben sie gesagt, nein, wir würden gerne mit Ihnen noch einmal weiterreden nach der Brettljausen. Und dann hat es bis 21:30 auf die Nacht gedauert. Und das war dann, ich schwöre das, so ein harter Tag für mich, weil die waren natürlich, psychologisch sind die Typen geschult ohne Ende. Ich war damals allein, die Maria war mit dabei, die haben mich an die Wand gestellt. Ich habe gefühlt 4 Hemden durchgeschwitzt und die wollten, also die haben mich einfach psychologisch in die Enge getrieben, haben gesagt, dass meine ganze Idee ein Scheiß ist und dass von dem überhaupt nichts halten, dass das alles, also sie haben es einfach alles zunichte gemacht, ja, also völlige Vernichtung.
Wahnsinn.
Und ich habe mir dann irgendwann einmal gedacht, um 4, 5, ja, ich glaube dran und mir ist das jetzt wurscht, was ist, da sagt es, irgendwie werde ich schon schaffen. Und wenn ich es im Heimergold mache, die Bewusstseinsbildung sind auch am Tag ein paar hundert Kunden da, das werde ich schon irgendwie durchschaffen. Ja. Und irgendwann haben sie dann gesagt, na, sie sehen das ein mit der Unabhängigkeit und um 9:30 auf die Nacht steht dann der Hofer-Generaldirektor auf. Und dann sagt er, jetzt muss ich ihn auf die Schultern klopfen, Herr Reuer, Sie haben so ein unglaubliches Stehvermögen, dass Sie so lange durchhalten und sie nicht abbringen lassen, obwohl ich Ihnen jetzt seit 10 Stunden erklären, dass alles, was Sie da von sich geben, ein Vollschass ist. Ja. Und trotzdem bleiben Sie Ihrer Meinung treu und lassen Sie nicht abbringen. Wir unterstützen Sie jetzt im Jahr mit 100.000 Euro auf 5 Jahre zugesichert, egal ob das was wird oder nicht, aber Sie verdienen eine Chance. Jetzt haben das natürlich die anderen gehört. Und jetzt haben natürlich auch noch einmal, die haben dann nicht sagen können, an mir nicht. Ja, und so bin ich dann, das war im September und dann war halt ausgemacht, ja, mir, und ich habe das nicht glauben können. Und am 1. Jänner schicken wir oder am 2. Jänner die Rechnungen aus und am 3. Jänner waren, glaube ich, damals 400.000 Euro am Konto. Und es hat noch keinen Businessplan gegeben, es hat einfach nur ein weißes Blattl Papier und diese Überzeugung von mir gegeben, sozusagen, ich möchte da was machen. Und das finde ich jetzt im Nachhinein ja noch viel beeindruckender, wie ich da mittendrin war, habe ich das gar nicht so gecheckt. Ja. Aber jetzt ist mir erst einmal klar geworden, es ist da einfach so quasi in eine Idee investiert worden. Ja. Da ist ein Vertrauensvorschuss ein unglaublicher gekommen. Ja. Ich habe dann immer Spaß selber gesagt, ich hätte ja das Geld auch nehmen können und auf die Malediven fliegen, aber das hätte halt auch noch einmal da können. aber sie haben null gewusst und ich auch nicht. Und dann sind wir echt da gesessen, die Maria und ich haben gesagt, was tun wir jetzt? Ja, also wie starten wir jetzt durch? Und das war dann ein unglaublich schwieriges Jahr. Wie machst du das? Wie baust du sowas auf? Wir haben dann Fokusveranstaltungen gemacht in Schladming mit jeweils 70 Leuten. Und bis dass wir dann wirklich gestartet haben im April 2016 quasi mit der ersten Pressekonferenz und verdurrt weg, muss ich sagen, hat es eingeschlagen. Wir waren auf der Titelseite von allen Tageszeitungen mit der Pressekonferenz. Ja, und inzwischen sind 10 Jahre vergangen. Wir haben inzwischen tausende Medienberichte, kann man wirklich sagen. Ich glaube, ich war über 400 Mal im Fernsehen, über 500 Mal, glaube ich, schon im Radio. Also in 10 Jahren echt viel passiert, keine einzige Einschaltung gezahlt. Haben uns wirklich diesen Expertenstatus erarbeitet und haben mittlerweile 30 Mitarbeiter. Also aus dieser Idee nur, ja, ist unglaublich vieles entstanden. Ich muss aber auch sagen, dass da wirklich Menschen am Werk waren und ich muss sagen, ich bin heute mit allen wirklich freundschaftlich verbunden, dass die wirklich, also bis auf die Spar hat gesagt, nein, sie unterstützen das nicht. Das habe ich auch spannend gefunden. Der Gerhard Drechsel hat gesagt, nein, wenn da Hofer und Hiedl, wenn die da alle dabei sind, dann interessiert es ihn nicht. Der hat dann nochmal einen Rückzieher gemacht, ja, war auch interessant. Aber inzwischen sind es, glaube ich, 65 Unternehmen, die was uns finanzieren. Und wir kriegen inzwischen auch öffentliches Geld, weil wir seit Corona im Bildungsbereich tätig sind, weil die Bildungsministerium, die Bildungsdirektionen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ihr habt so ein geiles Material, liebes Landschaft, Leben, Team, wir brauchen das für unsere Schulen. Und damals noch unter der Eli Köstinger hat das begonnen, dass wir gesagt haben, du, wenn wir da ein bisschen Geld kriegen, wir steuerten Pädagoginnen und Pädagogen an, die was sozusagen das für Volksschulen, Mittelstufen, Oberstufen aufbereiten. Und inzwischen sind wir wirklich als einzige Organisation österreichweit in allen 6400 Schulen vertreten, wo halt im Böllertal, genauso bei dir daheim oder in Vorarlberg oder in Wien, erreichen wir 26.400 Lehrerinnen und Lehrer, unser Unterrichtsmaterial zur Verfügung haben, egal ob es über Karotten reden oder über Übergewicht oder wie wird Schwein gehalten, kriegen uns die Materialien für Landschaft leben. Und da arbeitet man mit Hochdruck dran und das ist alles in 10 Jahren passiert.
Ein Wahnsinn, also wirklich, da kriege ich ganz laut, weil genau das ist das, was eigentlich zählt, dass man bei den Kindern anfängt, dass man einfach mit Informationen anfängt, gerade im Thema Lebensmittel, weil es ist eh alles schon so hoch industrialisiert worden bei uns, dass du schaust, fangen wir mit der ursprünglichen Qualität einmal an und starten wir es bei den Kindern. Und so kannst du vielleicht eine Generation verändern. Und das ist die schöne Möglichkeit, was du da hast. Und das, glaube ich, sollte man wirklich, wirklich hoch anschätzen. Und da bin ich auch, nochmal dankbar, in dem Fall, dass du stehenblieben bist und dass du den Termin da nicht abgesagt hast, sondern einfach beinhart durchgezogen hast. Und es ist immer eine Höhe und eine Tiefe im Leben auch, klar. Man hat immer, aber man hat Chancen. Mhm. Und ich glaube, die Chancen zu versuchen, zu nutzen, das Beste zu geben, das ist einfach unser Gut. Mhm. Und ich glaube, da hast du noch viele Möglichkeiten, auch in dem Thema, dass man das unser schönes Land wird, aber wir ein Stück wieder besser machen und nicht immer nur negativ das Ganze sehen, sondern das hast du jetzt auch positiv. Und da ist auch der Podcast wieder so schön, weil das ist auch immer so ein bisschen so, wie du das gerade Revue passieren hast lassen, für mich auch so eine klasse Möglichkeit, einfach die Menschen über das ganze Thema, was wir da haben, im Endeffekt teilzuhaben. Und da, wann war die Idee des Podcasts? Ist es dann gleich einmal entstanden? Oder wie seid ihr auf das gekommen, dass ihr jetzt, wer nichts weiß, kann alles essen Podcast startet?
Muss alles essen, ja. Wie kommen wir zu so einer Idee? Ja, Robert, es war eigentlich so, die Marie und ich, wir halten eigentlich seit 2017 viele Vorträge im Jahr, also an die 100. Also es war ganz witzig, wir haben die ersten Veröffentlichungen gehabt, wir waren das erste Mal in die Medien und dann ruft mir eine Frau aus dem Mühlviertel und sagt, sie sind 5 Hausfrauen, beschäftigen sie unglaublich viel mit eine Bayerin war dabei und Ernährung ist ja so wichtig und Lebensmittelwissen. Ob ich nicht einmal kommen konnte und ja da ein bisschen was erzählen. Und ich denke mir, okay, 5 Hausfrauen ist Mühlviertel, ja, fahr da rauf. Die waren so begeistert, die eine war Ortsbayerin und ich weiß nicht mal, was die anderen 2 gemacht haben. Ich glaube, ich war eine Gemeinderätin. Zumindest ich war bei dem Abend und bin mit 3 weiteren Vorträgen heimgekommen und sage zu Maria, du, ich muss jetzt da ein paar Mal rauf ins Mühlviertel. Aha, okay, ich hab keine Kommunikationsausbildung, nichts, gell. Dann war ich bei T3 und bin ich, glaube ich, mit 10 Vortragsanfragen heimgekommen. Und so ist das explodiert und mittlerweile sind es wirklich 100 Vorträge im Schnitt pro Jahr. Und genauso war es halt bis, sage ich mal, März 2020 und wir waren ausgebucht eigentlich fürs ganze Jahr schon und dann kommt die Verkündigung vom Corona-Lockdown. Der Lockdown beginnt am 15., was war das, 13., 14., 16. März, yes. Ja. Und wir sitzen da, die Maria und ich, unsere Mitarbeiter, alle schon im Homeoffice und unser Kameramann war noch da. Und dann reden wir so noch damals, was tun wir jetzt eigentlich? Ja, wie erreichen wir jetzt die Menschen? Und wirklich am Donnerstag haben wir unseren ersten Podcast veröffentlicht. Und das war so witzig. Wir haben so wenn du jetzt wo bei einem Vortrag bist, schaust halt, okay, da sind halt 85 Teilnehmer, heute sind 250 Teilnehmer und schreibst halt so über das ganze Jahr mit. Und ich habe so im Schnitt im Jahr 35.000 Menschen gehabt, die was mir persönlich zugehört haben bei einem Vortrag. Und dann hat dieser erste Podcast 30.000 Menschen erreicht. Ja. Und das war, wir haben gesagt, wie gibt's das? Ich fahre im Jahr ungefähr 95.000 Kilometer mit dem Auto zu Vorträgen, also nur, dass du ein Gefühl kriegst. Ja. Und da sitzt du im Büro eine Stunde, ja, redest miteinander und auf einmal, du fährst keinen Kilometer dafür, hören da so viel Menschen, du erreichst Menschen, die was die wahrscheinlich nie bei einem Vortrag gehört hätten. Und es war schon mit dem Titel, wer nichts weiß, muss alles essen. Und ja, und dann haben wir gesagt, da geben wir jetzt Gas. Und dann war es halt wirklich so, dass wir 2022 bei Ö3 Podcast Award den dritten Platz gemacht haben. Oder war es der zweite? Jetzt muss ich mir überlegen. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Der zweite,
Stockerplatz.
Der dritte. Ja, Stockerplatz, genau. Schau mal, kommt schon total durcheinander. Da steht eh, dritter Platz war es, ja, genau. Und das war schon einmal eine gigantische Wucht, ja, an mehr Reichweite. Und dann 2023 wirklich der Höhepunkt. Da haben wir dann beim Award den ersten Platz erreicht unter 1300 verschiedenen Podcasts. Wahrscheinlich ist Wurstgeflüster auch dabei.
Keine Ahnung. So weit bin ich noch nicht. Aber okay.
Aber war dann echt spannend, weil wir der Erste waren sind. Und das war dann, da haben sie unsere Zugriffszahlen, die sind einfach explodiert. Und dann war gleich drauf, drei Wochen später, glaube ich, das Frühstück bei mir, bei der Claudia Stöckl. Und das haben ja ein Millionenpublikum gehört. Und verdurtlich ist der Podcast wirklich in eine andere Dimension geschossen worden. Also ich kann dir nur den Tipp geben, Robert, wenn du jemals bei der Claudia Stöckl sitzt, es gibt kein Format in Österreich, was, glaube ich, mehr Reichweite hat wie dieses Format. Das ist einfach unvorstellbar. Und durch den Podcast Award 23 und Claudia Stöckl hat sich der so etabliert und wir haben inzwischen eine unglaublich stabile, hohe Reichweite. Das, was einfach total schön ist, und ich glaube, wenn man unsere Folgen verfolgt, kriegt man viele, viele Einblicke ins Gesundheitssystem, in die Landwirtschaft, in Lebensmittelproduktion, in die Verarbeitung, und ich glaube, genau um das geht es uns. Und das läuft sehr, sehr gut, und wir hören auch jetzt nicht auf, wir investieren gerade stark in unser Podcast-Studio da in Schlapping und in Wien. Also ich kann jetzt für euch da auch schon ankündigen bei deinem Podcast, dass ihr euch freuen dürft auf den Herbst. Aber unsere Community ist schon sehr empfindlich, was jetzt Tonqualität und auch die Videoqualität ausmacht. Und da haben wir jetzt gesagt, da investieren wir und wollen unserer Community dann auch wirklich ein ganz neues Erlebnis bieten.
Ja, und das freut mich auch wirklich ganz, ganz besonders. Wie gesagt, dass ich bei einem Landschaftleben da im Studio heute sein darf und dass ich eingeladen worden bin, das ist für mich
wirklich eine große Ehre. Genau, du bist ja heute eigentlich auch bei mir zu Gast. Ja, ich jetzt zwar bei dir, aber du dann bei mir. Eigentlich ist es so, glaube ich, dass jetzt unser gemeinsamer Podcast quasi am 4. Juli erscheinen wird, aber ich bei dir jetzt ein bisschen früher sitzen darf. Das freut mich auch voll. Also ich habe das nur zugegeben. Und ich meine, ich muss sowieso sagen, ich halte von dir extrem viel. Du bist ein extrem leibender, cooler Typ.
Danke.
Und ja, wirklich.
Impuls. Also kann ich nur Druck geben.
Nein, also wie du wirkst, weißt du, du bist Fleischhocker und was du da, wie du das lebst, was du ausstrahlst, und ich sage immer, wir brauchen genauso Menschen. Ja. Also das ist, die bringen uns weiter, und es braucht so eine, die was so tut, diese festgefahrenen Spuren verlassen, die was durch die härtesten Bretter durchbohren oder die größten Mauern niederreißen, und so ein Typ bist du. Und das taugt mir total, dass ich bei dir sein darf da heute.
Und genauso kann ich das wieder nur zurückgeben, weil im Endeffekt genau solche Leute wie du bist und wie die Maria, wie ihr das gestartet habt, genau sowas brauchen wir, um der Gesellschaft einfach einen Einblick zu geben. Und das ist wieder das Schöne am Podcast, finde ich. Und deshalb mache ich auch den Wurstgeflüster-Podcast so gern, weil man einfach Zeit hat, miteinander zu reden und die Menschen, die uns zuhören, auch Zeit verbringen, damit dass das auch hören können. Und wenn du schaust bei Social Media, bei einem Reel zum Beispiel, wie schnelllebig dass das alles geworden ist, da wird nur mal gewischt, ein Reel, zack, 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 um einen anderen. Und beim Podcast hat man eine Stunde Zeit oder länger, was man dann vielleicht ein bisschen einfach mithört und einfach gefesselt wird in dem Thema. Und das ist, glaube ich, das Format, was dadurch an mir so taugt, weil im Endeffekt wir Menschen dadurch schon erreichen und informieren können damit. Und man fängt einmal an, ich habe auch angefangen mit dem Podcast und bin halt auch immer ein bisschen boxen, und mir macht das wirklich auch Freude. Und weißt du, wie ich zum Podcast gekommen bin? Ein guter Freund von mir, der Willi Schlögl, der ist ein Sommelier aus Berlin, war vor 2 Jahren also zu Weihnachten in der Steiermark auf Heimaturlaub, weil der Willi ist gebürtiger Lungitzer, aus Unterlungitz, und ist schon ewig ein Freund von mir von früher und ist mittlerweile einer von den besten Sommeliers in Deutschland und hat eine super Weinbar, die heißt Freundschaft in Berlin. Und der Willi sagt zu mir, da wie er mich besucht hat zu Weihnachten, musst du dir vorstellen, Robert, ich mache jetzt einen Podcast. Und ich habe mich mit dem Thema bis dorthin nicht beschäftigt. Und sage ich, was Podcast? Wie Podcast? Ja, da sage ich, du, wir heißen Terroir und Adiletten, das ist in Willi sein Podcast. Und dann hat er gesagt, hör dir das einmal an, er macht das zusammen mit einem Berliner Rapper, und sie wollen halt einfach da die Menschen, was den Podcast hören, das Thema Wein näher bringen und einfach vielleicht die Scheu nehmen vor dem, dass die Leute sich einfach mal einen gut, qualitativ hochwertigen Wein kaufen. Und einfach mit Winzer sich zusammensetzen, also mit Leuten aus der Weinbranche, mit Köchen, und einfach da erklären, was geht. Und nebenbei saufen sie. Und trinken nur den Wein. Und ich habe mir das dann angehört, und es hat mir dann so gefallen, und dann habe ich mir gedacht, mit dem, warum mache ich das nicht? Und dann habe ich mich eingelesen, was der auf YouTube, Learning by Doing, habe mir einfach das Equipment selber gekauft, ohne irgendeine Idee, und habe mich selber bei Podigy im Endeffekt angemeldet, habe mir meinen Podcast mit Wurstgeflüster online gestellt und mache jetzt eigentlich alles selber. Und habe es dann aber auch schon geschafft, wirklich unter die 10 beliebtesten Ernährungspodcasts in Österreich zu kommen. Du kriegst immer deine Charts, gell? Und das hat man dann taugt. Und den ersten Podcast, was ich gemacht habe, oder die ersten, habe ich mit meiner Mutti und mit meinem Vati gemacht. Und das war dann eigentlich für mich auch wieder so ein Gänsehautmoment, dass ich mit meinem Papa da sitze, in unserem Trottkosten war das, gell? Und das aufnehmen, unseren Werdegang, unsere Geschichte. Gell? Das ist jetzt das ist festgenagelt. Der Podcast mit meinem Papa steht. Den könnt ihr euch alle anhören. Und das ist aber was, was ich meine Enkel oder meine Kinder anhören können. Gell? Und das ist einfach so klasse. Und da habe ich einfach so eine Freude gekriegt, gell? Mit dem Thema Podcast. Dann habe ich den mit der Mutti aufgenommen. Die Mutti, musst du dir vorstellen, da haben wir schon mehrere gemacht, die hat einmal gewarnt während dem Podcast vor lauter Emotion, weil wir miteinander geredet haben. Und das ist einfach schön, wenn man dann auch den Hörern einfach dieses Gefühl, der, wie es uns einfach geht, wie sie es einfach noch näher bringen kann. Und deshalb finde ich das so cool, dass wir das machen.
Nein, voll schön. Also was du da sagst, das ist auch genau mein Beweggrund. Zum anderen auch, muss ich wirklich sagen, Podcast kannst du immer nachhören. Wir sind ja oft erstaunt, dass ein Podcast schon über 2 Jahre veröffentlicht. Auf einmal, wenn man das mitmacht, wir monitoren ja das auch alles mit, so wie du. Und plötzlich auf einmal denkst du, warum geht der jetzt auf einmal? Auf einmal kriegt der Hörerzahlen wieder dazu, ohne Ende. Aber da ist plötzlich ein Thema in der Gesellschaft voll präsent. Ja, und dann googeln das die Leute und auf einmal kommen sie auf unseren Podcast. Ja. Und das ist das Schöne, weil Radiosendung, die ist voll cool, ja, hören auch voll viele Menschen, aber es ist halt wieder weg. Und einen Podcast, den kann man nach 3 Jahren anhören und ich sage jetzt einmal, so gerade in der Lebensmittelwelt ist es nicht so, dass sich da innerhalb 5 Jahre alles komplett verändert. Also das sind Dinge, die brauchen länger und darum ist das auch relativ lang aktuell und da sage ich, ist das schon eine coole Geschichte, auch wie du das sagst jetzt mit deinen Eltern, berührt mich auch total, weil ich habe jetzt nämlich auch mal die Idee gehabt, mein Vater ist jetzt 88 geworden und er erzählt jetzt so viel aus der Vergangenheit, ja. Und meine Mutter ist ja schon leider verstorben, aber ich habe mir jetzt auch mal gedacht, ich werde so für mich einfach mit ihm ein Aufnehmer für die Familie unter dem Titel, jetzt ist alles gesagt. Und zwar, dass ich ihn einfach einmal so lange erzählen lasse, bis dass er sagt, jetzt ist alles erzählt, jetzt ist alles gesagt. Und weil ich mir denke, vielleicht bin ich dann selber mal in 40 Jahren so weit, dass ich mir sage, ich höre mir noch mal an. Oder wie du richtig sagst, die Enkel oder sogar noch weiter draußen, dann heute hat man die technischen Möglichkeiten, dass sagst du, was hat eigentlich damals mein Urgroßvater, Großvater, was hat der, wie hat der gedacht, wie hat der die Kindheit erlebt? Ich glaube, da haben wir heute schon, man kann ja viel über die neue Zeit schimpfen, ja, aber immer schon sagen, die neue Zeit gibt da auch Möglichkeiten, die haben wir vorher nicht gehabt. Ja. Mhm. Und der Podcast ist sicher ein Medium, wo ich sagen muss, und auch, wie du richtig sagst, in der schnelllebigen Zeit, ich habe mir das selber nicht vorstellen können, dass da wer eine Stunde zuhört. Ja. Das war für mich so, wenn man nicht, wer hat eine Stunde, wer. Und inzwischen, ja, ich muss sagen, ich bin ja selber inzwischen ein Podcast-Freak geworden. Ja. Ich war ja heuer 2024 mit der Maria in der Podcast-Jury. Wir haben in 6 Tagen, glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 97 Podcasts angehört. Ja. Wow. Also richtig heftig und bin da wirklich in vielen reingekippt. Und es ist halt wirklich so, wenn mich ein Thema interessiert, ich habe ja viele Themen auch sportlich, was mich interessieren, ich büte mich da nur noch mit Podcasts weiter. Ja. Weil ich fahre viel Auto oder wenn ich mal spazieren gehe, zack die Dinge rein, die Earbuds und du hörst einen Podcast. Und das ist schon cool. Und ja, ich finde da extrem lässig, dass du das als Fleischhocker machst.
Bin ja der Einzige wahrscheinlich, was einen Podcast macht als Fleischhocker. Also das ist ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Aber vielleicht noch kurz zu dem Thema Landwirtschaft. Du hast ja im Endeffekt das ganze Jahr über mit so viel Leid zum Touren und redst mit so vielen. Wie glaubst du, hat sich die Landwirtschaft so die letzten 30, 40 Jahre verändert?
Ich glaube, dass die Landwirtschaft brutal modern geworden ist. Also sie ist schon auf alle Themen aufgekupft, die was die Gesellschaft so bewegt, sage ich einmal. Ja. Für mich, glaube ich, der krasseste Punkt war 1995 und zwar der Einstieg in die EU, wo zwar jedem gesagt worden ist, du, jetzt quasi geht es in den freien Markt, wo ich mir aber behaupten traue, dass kein einziger Mensch in Österreich gewusst hat, was das bedeutet. Ja. Ich glaube, dass das bis heute noch nicht alle letztendlich realisiert haben, 29 Jahre später, dass quasi was freier Markt wirklich heißt, ja, dass man sich mit Märkten beschäftigen muss, ja, was du mit deinen Filialen jeden Tag musst. Ja. Du kannst nur existieren, wenn du am Markt gut bist. Das ist, glaube ich, für uns Bauern so das Krasseste gewesen. Und dann natürlich schon die schnelle und rasante Veränderung, auch was das Thema Tierhaltung betrifft, die Ansprüche an die Tierhaltung. Wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich vor 20 Jahren hat es keinen interessiert, ob eine Kuh an einer Kette hängt. Sondern es war eher geil, wenn ich mich zurückerinnere, ob du ein Flugmango isst oder Avocado. Ja. Die Themen, glaube ich, haben sich wieder ein bisschen verändert. Heute ist ein Avocado nichts mehr Besonderes, heute kennen wir das alles. Heute ist uns schon wichtig, geht es an dir, das, was ich dann vielleicht einmal auf meinem Teller habe, auch gut. Und zwar nicht nur, dass es gesund ist und dass es ein sicheres Lebensmittel ist, sondern ich glaube, der Wohlstand ist so stark geworden, dass wir uns auch die Frage hier zerstören, hat das Tier ein glückliches Leben gehabt? Und glücklich heißt eben nicht nur gesund, sondern artgerechte Haltung, würde ich einmal nennen. Ja, dass ich vielleicht sage, hat das Schweindl ein paar Funktionsbereiche, kann es einmal rumlaufen, hat die Kuh vielleicht auf der Weide stehen können. Ja, also hilft halt nicht, das ist halt die artgerechteste Haltung. Ja. Und das sind Themen, wo ich glaube schon, was die Landwirtschaft extrem fordert, im pflanzenbaulichen Bereich natürlich das ganze Thema Pflanzenschutzmittel bis hin zur Kartoffel. Ja. Das, was immer mehr Herausforderung wird, weil eigentlich, wie das Wort schon sagt, Pflanzenschutzmittel, ja, schützt ja die Pflanze vor diversen Schädlingen, ob das jetzt Pilze sind, ob das halt Käfer sind, was auch immer, ja. Aber halt schwarz und vermitteln, wenn die Regale immer voll sind, wenn ich es nicht direkt spüre, dass der Käfer vielleicht jetzt ein Nahrungskonkurrent zu mir als Mensch ist, kann ich das Wort schon fast nicht mehr quasi verkaufen an den Menschen. Ja. Es würde erst wieder passieren, wenn wir Hungersnot haben, dann fängt natürlich sofort jeder das Nachdenken an und sagt, frisst den Kartoffel jetzt der Käfer oder ich. Aber das ist halt schwer, wenn jeden Tag die Regale zum Brechen voll sind. Ja. Und dann, glaube ich, schon einmal ein gigantischer Einschnitt war Corona. Im positiven Sinn, dass man auch sieht, dass die Globalisierung ihre Grenzen hat. Und der nächstgrößere war dann eigentlich die Teuerung durch den Ukraine-Krieg mit Russland. Oder Russland mit Ukraine. Wie man immer das dann bezeichnet, den Angriffskrieg. Aber wo ich dann auch gesehen habe, wie Menschen innerhalb kürzester Zeit von Monaten umschalten und sagen, du, jetzt war mal Regionalität, Qualität, eigene Versorgungssicherheit so wichtig. Und drei Wochen später, drei Monate später geht es wieder nur um den Preis. Ja. Und also die Landwirtschaft, glaube ich, ist in einem, also ich rede oft mit meinem Vati, der war auch 40 Jahre Bauer, aber er hat gesagt, ja, was ich jetzt erleben muss in 7, 8 Jahren, hat er in 40 Jahren nicht erlebt. Ja.
Die Schnelllebigkeit,
ja. Es ist schon auch brutal gewesen, was er erlebt hat, weil mein Vati hat wirklich als Burner mit dem Pferd sozusagen heimgeführt, Holz geliefert. Ja. Dann ist der erste Kleinsteirer gekommen am Betrieb. Ja. Das war dann natürlich, das war gigantisch. Ja. Aufgehört mit den Ochsen, mit den Pferden. Das war ja im Winter, das war ja lebensgefährlich, was die aufgeführt haben. Wenn wieder Holz geliefert worden ist, dann ist ein Pferd ausgerutscht auf 18 andere drauf. Da waren ja Tote, die Menschen. Das kann man sich ja heute alles gar nicht mehr vorstellen. So ist mein Vater groß geworden. Und der Abschluss war wirklich, wir haben dann einen Fan gekauft und 2008 haben wir dann einen großen Vario-Fan gekriegt zum Schneerahmen. Und der war natürlich schon das Vario-Getriebe und die komplette Computer-Software-Steuerung gehabt hat. Und da habe ich schon gesagt, Vati, hast du als 12-Jähriger hast das Holz geliefert mit dem Pferd? Und jetzt mit über 70 Jahren sitzt auf einem Fendt Vario. Das ist schon groß, gell, was da passiert ist.
Ja, aber auch noch das, weil man sagt, du bist ein Bauer in Schladming. Und jetzt allein, wenn du mit deinem Papa redest, was sich bei euch in der Region, im Ort Schladming, allein nur in den letzten 40 Jahren da hat, wenn man den Tourismus anschaut, wenn man die Pisten, die als Skigebiet hernimmt, das muss ich für deinen Papa ja auch arg sein oder für dich auch, weil du hast das ja als Kind auch schon mitgekriegt, wie das da früher war. Da hast du ein paar Schlepper gehabt wahrscheinlich. Und dann mittlerweile ist Schladming, wie du sagst, von den Übernächtigungen her, fahren dabei in der Steiermark und kommen einfach tausende Skifahrer jeden Winter zu euch. Wie siehst du das Thema Skisport, Tourismus da in Schladming?
Ja, ich sehe es persönlich total positiv. Erstens, ich habe natürlich auch die Skilehrerausbildung mit 16 gemacht. Ja.
Sehr geil.
Das ist cool. Und war natürlich eine extrem lässige Zeit. Nein, aber es ist schon so, man muss sagen, wenn man da daheim ist, man muss sich da immer wieder in Erinnerung rufen, von was leben wir. Ja? Und hätten wir den Tourismus nicht, und das sage ich ja immer ganz klar, dann waren wir eine ganz arme Region, ein Bergbauerndörfe, war Schladming, ja. Weil wir haben halt keinen Bergbau nicht mehr. So Schladming ist ja groß geworden im 15. Jahrhundert durch den Bergbau, Silber, Erz. Wir haben keine Industrie, wir haben auch keine direkte Autobahnanbindung. Das heißt, wir leben eigentlich nur für die Gäste. Ja. Und sonst hätten wir vielleicht einen Zimmerer, eine Friseurin, einen Installateur und wir taten uns vielleicht gegenseitig, weiß ich nicht, ein bisschen massieren und haarschneiden. aber sonst war es halt schon bitter, weil wir alle auspendeln müssten. Ja. Der Tourismus hat uns einmal sehr viel Positives gebracht, insofern, dass wir, also ich auch schon als Bub, und ich merke das, wenn ich jetzt in Landschaft Leben bei Vorträgen unterwegs bin, wir sind total weltoffen da, ja, auch die Bauern. Weil, weiß ich nicht, ich war halt ein kleiner Bub, sind schon die Gästkinder von Deutschland gekommen und dann lernst mit 14 deine erste große Liebe, das war halt dann eine Berlinerin kennen, ja, und früher hast du halt noch Brief geschrieben, die war nur einparfümiert, das war ja alles witzig, ja. aber dadurch entsteht eine gewisse Weltoffenheit, ja, die, was ich heute merke in vielen Regionen, die was keinen Tourismus haben, dass schon vom Geist her diese Offenheit gar nicht oft so vorhanden ist. Ja.
Also habt ihr schon immer Zimmer gehabt daheim am Hof?
Wo sie 1901 dann haben meine Urgroßeltern quasi angefangen zum Vermieten. Also wir haben, ist auch eine witzige Geschichte, 1901 ist bei uns am Hof die erste Wiener Familie gekommen mit einem Baby. Ja. Und dieses Baby ist 100 Jahre zu unserem Urlaub gekommen. Der Anki hat er geheißen. Ich habe erst mit 17, 18 erfahren, dass das gar nicht mein Onkel ist. Der hat einfach, der ist so lange gekommen. Aber du musst dir vorstellen, der war ein Baby 1901 und ist mit 100 Jahren und 5 Monaten verstorben und hat seinen 100. Geburtstag bei uns am Hof gefeiert. Also der ist wirklich 100 Jahre gekommen und der war Beamter und das Geile war ja, die waren ja dann auf Sommerfrische.
Ja.
Und Sommerfrische waren da 5, 6, 7 Wochen, war der im Sommer da. Der hat unsere Berg besser kennt. Ich habe über tausende Tiers daheim, was er in die 60er Jahre, 70er Jahre gemacht hat, vor die Berg, jede Wanderung dokumentiert. Schaut sich natürlich kein Mensch einmal die Tiers an. Ja. Aber ich habe es nie weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein zeitgeschichtliches Dokument, ja, wo einfach ein Mensch wochenlang Zeit gehabt hat, auf die Berge unterwegs sein. Dann ist er wieder mal gekommen, war wieder 3, 4 Tage am Hof, hat sich wieder alles gewaschen, quasi wieder alles aufgerüstet und dann war er wieder 3 Wochen irgendwo die Schladminger Tauern unterwegs. Und das jeden Sommer. Und dann haben wir den 100. Geburtstag noch mit ihm bei uns am Hof gefeiert und dann ist es aber rapide abgegangen und dann ist er 5 Monate danach in Wien verstorben. Und okay, das ist, glaube ich, auch selten, Wahnsinn, dass wer 100 Jahre auf einen Hof kommt und Urlaub macht.
Unglaublich, ja. Wahnsinn. Wirklich cool.
Ja, also schon lang.
Das ist schon lang. Also 100 Jahre, aber allein wenn du denkst, 5 Wochen Urlaub, stell dir vor, für uns war das ja Wahnsinn. Das könnt ihr mit der Familie machen. Ich komme mal 5 Wochen rauf zu dir, da darf uns auch nicht fad werden nachher.
Ich weiß nicht, wie das damals, ich kenne mich da auch zu wenig aus. Da müsste man mit Leuten reden, die was sich da noch auskennen. Aber wie gesagt, das Längste, was oft da war, waren wirklich so 7 Wochen. Im Winter ist er nie rausgefahren. Früher halt alles mit dem Zug, weißt du?
Ja, klar.
Ich weiß noch immer, wie wir ihn angeholt haben. Mein Vater hat damals einen ganzen alten Opel Kadett gehabt und da ist er dann am Bahnhof dahergekommen. Sein Rucksack, das war alles, was er mitgehabt hat.
Für 5 Wochen.
Und für 5, 6 Wochen, ja genau, alles mit der Hand daheim gewaschen. Ja.
Wahnsinn.
Nein, und was ich damit sagen möchte, dieser Tourismus hat uns einfach weltoffen gemacht, weil bei uns die meisten Bauern eben vermieten. Und diese Weltoffenheit, die finde ich einmal ganz, ganz wichtig, offen sein gegen andere Menschen, gegen andere Kulturen. Man versteht andere Menschen besser, auch was die halt denken über Tierwohl, über alle möglichen Dinge. Das Schlimmste finde ich immer, wenn man nur glaubt, dass die eigene Meinung das Wichtigste und das Beste ist. Und ja, und heute merke ich natürlich schon auch, dass viele in der Schladminger Region schon daheim sind und da leben und eigentlich nicht mehr wissen, wo wir herkommen, wo unsere Wurzeln sind. Und eigentlich schon im Tourismus ein bisschen verteifeln, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die was schon sagen, nein, wir müssen das alles runterfahren und quasi beruhigen. Und da muss ich sagen, das ist zwar ein netter Gedanke, ja, und ich muss auch oft sagen, ich hätte auch gern, dass vielleicht die Berge ein bisschen ruhiger wird oben, ja. Aber in Wahrheit muss ich mir halt immer auch die Frage stellen, von was leben wir, ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso im Hochgebirge unterwegs und sobald dass du das Hochgebirge betrittst, bist du eher allein. Also, wenn ich mir anschaue, Planei, Hochwurzen, wilde Wasser, ja, das ist halt bumm voll. Aber sobald das ein bisschen aufgeht, ist kein Mensch mehr da. Also, da bist du erstens wieder allein. Und wenn ich jetzt oberschaue, die Schlappmenger, Gastronomie-Szene, Hotellerie-Szene, ist ja jeder Großdorf auch wichtig. Ja. Wir leben von dem. Ja. Und das wünsche ich mir oft schon, dass die Einheimischen, man hat vielleicht auf das ein bisschen vergessen, ja, dass da halt inzwischen auch bei uns viele Menschen leben, die was, das Gefühl haben, dass sie nicht mehr direkt vom Tourismus leben. Weil wenn ich halt bei einem Installateur arbeite oder als Friseurin, denke ich mir vielleicht im ersten Moment nicht, dass mein Lohn für die Gäste zahlt wird. Ja. Aber es ist so.
Na klar.
Weil wenn
wir entstehen Projekte.
Na klar. Und kannst du dich erinnern, auch die Oststeiermark, wie lang das eigentlich ein Gebiet war. Das ist ja auch erst, wie dann die Autoindustrie gekommen ist, wie Magna gekommen ist, wie viel da heute kurz Geld verdienen. Ja. Aber das war ja eine ärmliche Region. Ich weiß noch, wie ich da Zimmerer gelernt habe, ich war da mal unten unterwegs, da sind wirklich noch die Traktor um den von die Bayerin noch umgesessen mit dem Kopftüche. Ich meine, echt, ach, geleck sind, das war mir leid. Ja. Und heute fahr durch die Oststeiermark, ist das eine blühende Region, wo super schöne Häuser stehen, wo man auch gerne leben möchte. Ja.
Und auch mittlerweile ein Tourismus entsteht, der was wirklich sehr positiv genau. ist, nämlich auch ein qualitativ hochwertiger Tourismus, wo einfach Leute kommen, was einfach genießen. Weißt du, was jetzt wir haben super Häuser bei uns, Hotels, Urlaub am Bauernhof, dann so aus dem Chalets oder so, was ist so heißer, was einfach jetzt mittlerweile entstehen, wo einfach Familien kommen und das ist ja auch für uns als Betrieb gut. Oder schau die Südsteiermark an, wenn du da unten bist, was da entstanden ist die letzten Jahre, an wild schönen, super Betrieben, was jetzt auf einmal ein Tourismus entsteht und das macht schon Sinn. Und
ich muss auch sagen, auch zum Beispiel bei uns ein totaler verbönntes Thema ist der Zweitwohnungsbesitzer. Ja? Also da ist ja schon bald ein Hostel, ja, weil da kommen quasi die Auswärtigen und die kaufen sie unsere super Baugründe, dadurch kostet der Baugrund so viel und aber ich sehe es wieder ein bisschen anders, ja, wenn ich nur meinen Bauernladen anschaue, ja, also meine besten Kunden und ich lebe eigentlich von den Zweitwohnungsbesitzer, ja, weil der Einheimische, ja, also die kann ich zahlen, die was sie bei mir einen guten Schinken kaufen, aber der Zweitwohnungsbesitzer, gell, der kommt am Donnerstag oder Freitag oder früher daher, geht zu mir ins Heimatgold und die kaufen aber eine ganze Wochenjausen oder Wochenendjausen einmal fix bei mir ein, ja, von guten Butter über die gute Milch, über die guten Eier, bis jetzt ein Speck, zur Wurst und da denke ich mir, was der, das sind ja nicht Leute, die zum Spar um die S-Budget gängen oder beim Piller um die Kleber, sondern die leisten sich dann auch das.
Und die nehmen wahrscheinlich auch die Waren nach Wien mit.
Oder Oberösterreich, Oberösterreich. Und da kommt aber wieder Wertschöpfung, ich zahle das Produkt wieder den Bauern. Ja? Mhm. Das heißt, ich nehme das Geld vom Zweitwohnungsbesitzer, ja, transformiere das quasi und letztendlich kommt es ja wieder auch beim Bauern in der Region an. Und das ist auch was, also ich finde, wenn man muss schon irgendwie ein bisschen das mehr sehen, das stimmt schon, die Wohnungspreise, aber jetzt muss ich auch was dazu sagen, ich kenne genug Regionen. Ja? Wenn ich jetzt nur an Altenmarkt da unten denke, Atmann der Gegend, ja? Das ist alles Bezirk Lietzen, ja? Da will ich nicht mehr leben. Ja? Ich kenne da so viele Junge, die sagen, du, ich will da nicht mehr leben, weil da ist nichts mehr los, da sind keine Jungen mehr. Die Dirndler sind alle da hier aus, sie auf Wern studieren. Ja, das ist ja auch nicht super, nur das kostet der Baugrund nichts, da kann ich wahrscheinlich um 5 Euro einen Baugrund kaufen, ja? Aber wo ich dorthin? Das ist immer das, was denn wir sudern halt über alles. Gell? Ja. Da ist alles teuer, da will aber jeder sein. Und dort, wo halt der Baugrund dir nachgeschmissen wird, willst du aber nicht leben.
Genau.
Also,
Angebot und Nachfrage.
Genau. Und das ist halt das, wo ich mir denke, dass ich heute die Tourismus ein bisschen lenke, ja, dass ich da auch jetzt in der Schlappminger Gegend schaue, wie kann ich die Qualität erhöhen, auch gerade beim Essen.
Und sein Richard Rauch jetzt da als Almkulinarik-Berater, der was mit den Hütten wirklich Rezepte macht, wo auch Regionalität wieder immer mehr und mehr Thema wird. Und ich glaube, da sollte man auch wieder hin, dass auch die Hütten sagen, weißt du was, kaufen wir regional, bieten wir einfach eine steirische Qualität an und kaufen nicht irgendwas Billiges. Und das ist auch wieder die...
Das ist, glaube ich, der einzige Weg, den was hier sein kann, ja, weil man weiß jetzt von allen Tourismusforschern, dass ja das Genussreisen, ja,
immer mehr
wird immer mehr, wird sogar, da sind sich alle einig, ab 2030 der Hauptgrund Nummer 1, um Urlaub zu machen und auch witzig, ich weiß nicht, gar nicht, hast du da schon mal drüber nachgedacht, wir werden ja alle älter, ja, und eigentlich so der Tenor ist, man verfolgt halt lieber auf Insta, auf TikTok quasi die Extremsportler von Red Bull, ja, schaut denen zu, aber selber isst man eigentlich was Gutes. Und ich sage mal, die Toskana oder viele Regionen in Frankreich sind ja für dich schon berühmt, ja, dass ich da hinfahre, nur zum Essen, zum Weintrinken, zum Genießen, zum Spazieren gehe. Und je mehr Menschen älter werden, umso mehr kommt das in den Vordergrund. Und da, glaube ich, hat Schladming einen riesigen Aufholbedarf, weil ich glaube, die Leute, die was wirklich ganz, ganz aktive Skifahrer sind, werden eher weniger. Aber wenn er ein paar Mal Skifahren geht, ja, und da bleibt und sagt, du, da kann ich mir was Gutes, eine gute Hütte, ich habe Gastfreundschaft, ich habe noch Einheimische und habe ein ehrliches Lebensmittel von mir am Teller und das auf ehrlich, das ist mir ganz viel wert, weil zum Beispiel ein steirischer Backhändl-Salat war halt cool, wenn dann wirklich einmal nicht nur der Name aus der Steiermark kam. Ja. Und so kann dann alles wieder voneinander profitieren.
Oder Zander vom Neusiedlersee.
Zum Beispiel, ja. Ja, nein, also ich sage, weißt du, in Österreich ist ja eh so klein. Ja? Ja. Ich finde auch diese Regionsdiskussionen irgendwie witzig, weil man denkt, was hat sich irgendwo auf der Welt unterwegs? Ich meine, Österreich doch fahre ich mit dem Auto in 6 Stunden, wenn ich lang brauche und da darf ich schon größer denken. Darum bin ich auch so froh, dass wir bei Heimer gerade gesagt haben, einmal mindestens die ganze Steiermark, inzwischen haben wir das sogar noch größer definiert, weil alles andere ist ein Blödsinn. Ja. Also regional ist für mich Österreich, dann kann ich noch über lokales Geschichten reden, ja. Also so wie bei dir, das ist für mich lokal, ja. Mhm. Das ist halt das Feinste vom Feinsten, ja. Aber ich war schon cool, ich finde das schon cool, über Regionalität als Österreich nachzudenken, weil da sind wir ja schon bei Weitem nicht. Und genau, da passiert, glaube ich, jetzt wie du jetzt gesagt hast, eh viel bei uns, aber ich bin ein totaler Verfechter vom Tourismus und wie gesagt, jeder, der was mit dem Tourismus ein Problem hat, ich lade ihn gerne ein. Ich fahre eigentlich gefühlt jeden Tag durch Österreich zu irgendeinem Vortrag und ich komme in so viele Regionen, wo sich Fuchs und Hengo die Nacht sagt und wo halt dann mir geklagt wird, wo keine Jungen mehr sein wollen, wo alle dahin sind, wo eine Abwanderung ist in ungeahnten Ausmaß und die Regionen, die musst du dann in 30 bis 50 Jahren anschauen. Ja. Und das ist bitter, wenn eine Region stirbt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Da gibt es ein super Beispiel bei uns in Fischbach, da gibt es zum Beispiel das Hotel Fasching, das ist ein Familienbetrieb, ein wunderschönes 4-Sterne-Hotel, sind super Kunden von uns auch, gell? Und da machen die Kinder jetzt alle das Hotel weiter, die haben richtig investiert und Fischbach ist ja wirklich jetzt da nicht so der Hotspot. Aber die haben jetzt ein Mitarbeiterhaus gebaut, da Arbeit gefühlt, das halbe Dorf mittlerweile tut's, gell? Und so ist auch die Wertigkeit von dem Ort gestiegen, verstehst? Und die Familie hat es einfach geschafft, genauso mit Sommerfrischler, was zuerst gekommen sind, dass sie jetzt eine neue Zielgruppe erreichen und die sind mit einer Auslastung von über 90% bombvoll, mit einer guten, ehrlichen Qualität. Eine super Familie, die was das macht, wo der Sohn ist, die Söhne, die Tochter, alle sind in der Firma, der eine ist Koch, der andere ist Sommelier. Also super heißer, oder Hotel Retter gibt es bei uns am Böllerberg zum Beispiel, Hotel Bierer. Also du hast da Beispiele, wo du jetzt, ich sage mal, nicht gerade die strukturstärksten Gegenden auf einmal touristisch mit super Leuten aus der Region, was einfach Leidenschaft haben und einfach da mit Herzblut einfach solche Häuser, sage ich mal, gestalten, einfach erreichen. Und da lebt ja wieder die ganze Region mit. So wie beim Retter, die haben Nächtigungen, extrem viele im Böllauer Tal, aber da sind ja immer wieder Leute, die kommen auf ein Seminar zum Beispiel zum Retter, bleiben aber dann mit der Familie vielleicht auch die Wochen drauf in einem anderen Hotel, das Jahr drauf in einem anderen Hotel. Und so lernen die Regionen kennen. Und das glaube ich, können wir in der Steiermark schon, oder generell in Österreich, schon stolz sein, weil du bist früh unterwegs gewesen und ich auch. Und ich glaube, diese Gastlichkeit, was wir in Österreich unseren Gästen bieten, ist unglaublich. Mhm. Und da können wir stolz drauf, glaube ich, wirklich. Auch die Qualität, schau da, Frühstücksbuffet in unsere Häuser da, unglaublich, mit immer mehr und mehr Betriebe, was wieder zurückgehen zur Regionalität, mit regionalen Produzenten zusammenarbeiten. Also ich glaube, da geht schon wieder mehr in die Richtung. Und weil der Gast ist einfach erwartet. Weil wenn ich jetzt mit meiner Familie in der Toskana bin, freue ich mich auch, wenn ich da einen Prosciutto aus der Toskana kriege und nicht irgendwo aus Schweden. Und ich glaube, da sollten wir wirklich nachdenken, immer mehr und mehr hin und mit den Betrieben zusammenarbeiten, dass einfach Regionalität gelebt wird. Und das ist im Endeffekt die Steiermark, da können wir stolz sein drauf, glaube ich.
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich voller Verfechter von unserem Land. Ich glaube aber ganz ehrlich, Robert, ich reise sehr viel, ich schaue mir wirklich sehr viel von der Welt immer wieder an. Witzigerweise, meine Eltern haben das nie da, aber sie haben mich immer ermutigt dazu. Das habe ich mir irgendwie so übernommen. Meine Eltern haben gesagt, du schaust, Obwohl das selber nie, die haben nicht einmal mehr gesehen und gar nichts. Ja. Aber mir haben sie aber gesagt, Hannes, schau, dass du so oft wie möglich rauskommst. Ja. Und das haben wir halt mitgenommen. Bei den Winzerinnen und Winzer ist das üblich. Ja. Da geht einmal der Junge gleich einmal ein Jahr oder zwei Jahre irgendwo nach Südafrika oder irgendwas. Die kommen mit ganz anderen Vorstellungen heim. Das fällt uns in der Landwirtschaft ganz stark. Aber mir kommt auch hier, dass generell in der Bevölkerung ein bisschen fällt, weil wenn ich nämlich reise und nicht nur in ein Resort fahre, ja, auf Kroatien oder Italien, ja, dann komme ich nämlich wirklich drauf, was wir da für ein cooles Land haben, was wir für einen unglaublichen Lebensstandard haben. Ja. Und immer, wenn wir da sagen, wir sind so arm und wir können uns das nicht mehr leisten und das nicht mehr leisten, da denke ich mir, man fährt einmal wohin und nicht irgendwo nur auf dem Strand liegen, sondern Also ich konnte sofort wahrscheinlich 50 Länder aufzählen, ja, wo ich mir denke, du, die Daten alles dafür, dass einmal so leben konnten, wie wir da leben. So die Masse hört's, ja. Es gibt bei uns auch einmal Leute, aber selbst die Ärmsten bei uns, sage ich mal, war ja hier in Johannesburg unten. Also da tut sich eine Welt auf, da kriegst du echt Zustand, wenn du siehst, wie so eine unglaubliche Armut, ja, was da vorherrscht. Und ich finde es ab und zu schon fast ein bisschen arrogant, ja. Wenn wir uns da hinstellen und wir sind so arm und wir sind so arm, dann denke ich mal, boah, Freund, Leideln.
Seid froh, dass du da auf die Welt kommen
ja, seid. In dem kannst, wunderschönen aber Land. Wahrscheinlich ist es so, weißt du, man kann das alles nur ja, schätzen, wenn man mal was anderes gesehen hat.
Ja.
Man hört ja oft den Spruch, man kann was nur schätzen, wenn man es einmal nicht mehr hat. Ja. Oder ich glaube auch, wenn man was noch nie was anderes gesehen hat. Und darum sage ich, wenn man irgendwann einmal als junger Mensch die Möglichkeit hat, und da braucht man ja nicht viel Geld, wenn ich meinen Rucksack schnapp und ich gehe einmal ein halbes Jahr auf Weltreise und arbeite mich so durch, ist ja überall jeder Frau, wenn er ein paar Arbeitskräfte kriegt, kann man das super finanzieren. Und ich weiß, der Mensch wird sein Lebtag lang dankbar sein, dass er in Österreich leben
darf. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wie machst du das eigentlich? Du bist jetzt Landschaft leben. Du bist in einem Bauernhof daheim, du hast die Heimatgold, die Traktorgeschichte, hast du noch Zeit, hast du noch Freizeit? Oder wie schaffst du das Zeitthema unter einen Hut zu bringen?
Ja,
hast du Hobbys?
Ich habe viele Hobbys, ja, sehr viel sogar. Man muss halt sagen, dass
du stehst früh auf und gehst spät schlafen.
Genau, nein, ich lebe ein sehr, sehr intensives Leben. Ich glaube auch, dass du das nie nachmachen könntest. Ich bin halt in das so reingewachsen. Ich hab immer schon extrem viel Energie zur Verfügung. Ja. Also, wenn animiert werden, da spüre ich noch gar nichts. Ja. Das ist vielleicht auch, hat aber vielleicht auch mit dem was zum tun, weil ich mache seit 30 Jahren Sport, also wirklich mit 18 beim Bundesheer angefangen und eigentlich nie wieder, also wirklich außer krank sein, nie aufgehört.
Was zum Beispiel?
Ich mache regelmäßig Crossfit, also ich mache 4-mal der Woche Crossfit, gehe 2-mal der Woche laufen. Also ich habe eigentlich 7 Tage die Woche trainiert, jetzt sind es eigentlich nur noch 6 Tage der Woche. Ja. Aber das kann halt sein um 4 Uhr in der Früh, das kann sein um Mitternacht. Und da habe ich so eine Disziplin entwickelt, ja, dass ich ab und zu schon ein bisschen auf meinen Körper aufpassen muss, weil meine Disziplin einfach so stark ist. Wenn ich jetzt von Wien heimkomme um 11:30 bei der Nacht und ich sage, so passt, jetzt gehe ich noch eine Stunde trainieren und der Körper ist aber schon völlig hin, gell, da gehe ich voll drüber. Ja. Und da muss ich jetzt schon ein bisschen aufpassen anfangen. Ja. Aber natürlich, wenn du das 30 Jahre magst, das ist ja kein Thema mehr, da ist der Geist so stark inzwischen. Dann, was tue ich noch? Ich tue Fallschirmspringer. Das tue ich eigentlich auch schon viele, viele Jahre und taugt mir total. Das ist, ich sage immer, das ist so wie der Hirnwaschen mit Adrenalin.
Alter,
ja. Das ist wirklich, wenn jetzt mal ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich mal irgendwo nicht weiter oder was, gehe ich Fallschirmspringer, weil wenn du, weiß ich nicht, ein paar Tage vom Himmel runterhupfst, ist wieder so Adrenalin in dir, dass einfach alles sauber ist. Ich sage immer, jeder, der was Depressionen hat, sollte einfach einmal runterspringen, weil da ist jede Depression weg, weil einfach dein Körper wird mit Glückshormonen geflutet. Ja. Dann tue ich tauchen. Dann tue ich irrsinnig gern Berg gehen, Sommer wie Winter, also ich tue im Winter Skifahren und Skitouren gehen und im Sommer halt Berg gehen. Und da muss ich halt sagen, weißt du, das ist halt vielleicht für viele, die werden halt sagen, ja, wann tut er das? Jetzt ist er Bauer, jetzt Landschaft leben, jetzt ist er so viel unterwegs. Ich halte mich halt nicht, ich gehe oft um 5:30 Uhr, wenn ich jetzt die Arbeit da habe, gehe ich halt noch mal geschwind auf einen Berg rauf, darf man zwar nicht laut sagen, ich nehme einen Schlafsack mit und schlafe halt irgendwo einfach oben, wäre um 3:30 Uhr munter, habe einen Kaffee mit, gehe runter und bin um 6:30 Uhr wieder oder 7 Uhr wieder daheim am Hof, ja. So Sachen mache ich. Oder
und deine Kinder? Du hast ja 3 Kinder?
Ich habe 3 Töchter,
die
ja.
Die siehst du dann schon auch noch zwischendurch?
Die sehe ich auch, ja. Nein, ich glaube, Sie haben auch Freude mit mir, ja. Sie haben auch Freude mit mir, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die sind jetzt schon groß. Also da ist eher schon so, dass ich Bitchy sagen muss, ja, dass sie mit mir Zeit verbringen. Nein, sind voll gern bei mir und alles, aber die sehe ich auch. Aber ich glaube eben, dass das möglich ist. Du musst halt gewillt sein, also so ganz klassisch so auf der Couch liegen, gibt es bei mir wirklich selten, ja. Also es muss ein ganz verrenkter Tag sein, einmal ein Sonntag. Und ich brauche das halt auch nicht, dass ich mich mal hinsetze oder was. Oder dass ich mal einfach sage, jetzt muss ich mal runterkommen oder so. Sondern ich habe halt wirklich die Möglichkeit mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Geist, dass ich da einfach durchfahre. Ja.
Aber da haben wir auch ein bisschen was gemeinsam. Ich mache jetzt nicht so viel Sport wie du, aber ich bin zum Beispiel auch schon Marathon gerannt und es war immer für mich ein super Ausgleich, dass ich sage, ich gehe laufen, gehe Tennis spielen, gehe Skifahren, gehe Mountainbiken und jetzt da eigentlich, dadurch muss man die Kinder haben, tue ich Ergometer fahren. Das heißt, ich schaue auch, Sport brauche ich auch. Und jetzt habe ich mir so einen klassen Nordic Track Ergometer gekauft und tue da halt einfach im Endeffekt auf einer Strecke daheim im Wohnzimmer Radl fahren am Abend.
Oder
und
bist in der aber Fuhr. Bei den Kindern.
Und bin auch bei den Kindern und die schlafen dann schon, gell? Mhm. Und dann gehe ich noch Radl fahren, weil ich den Sport auch brauche. Und genauso, glaube ich, ist das schon wichtig, auch im Gesundheitsthema. Ich bin jetzt da 44 Jahre, ich war noch nie im Krankenhaus, wollte klopfen, und bin Gott sei Dank einigermaßen gesund. Und das ist eigentlich wieder die Wertschätzung, was auch wieder mit Lebensmitteln und mit dem Ganzen zusammenhängt. Und ich glaube, das macht dann im Endeffekt das schon auch aus, dass man sich gesund ernährt, sich bewegt und...
Genau. Ich glaube einfach, wir verbringen inzwischen so viel Zeit vor Social Media, ja, egal was das jetzt für Kanal ist. Und in der Zeit kannst du aber schon wieder eine Stunde was tun, weißt
du? Oder du Crossfit kombinierst das, du kannst ja laufen oder, gehen in einem Podcast hören.
Genau, das sag du ich zwar wieder nicht, weil ich unglaublich gern laufen. Die Natur her, die Vogel,
ich bin Musikhörer.
Die Ens ist da eben neben bei mir. Ja, jeder wie er mag, gell, das passt auch voll. Aber ich merke schon eins, eine gute, wirklich hochwertige Ernährung und diese Bewegung jeden Tag, ja, das ist am Ende des Tages. Ja. Ich habe ja gar keine Zeit, dass ich mich jetzt mit zu vielen negativen Dingen beschäftige, sondern ich nutze jede, also was natürlich für meine Freunde ist schon oft brutal, also weniger für meine Kinder, aber für meinen Freundeskreis, weil ich bin halt so getaktet, bei mir geht es nicht wie soll ich sagen, ich weiß zum Beispiel, ich fange jetzt an zu trainieren, ich habe 55 Minuten. Und dann weiß ich, muss ich heim, duschen, da habe ich genau 10 Minuten Zeit, duschen, packen, zusammen. Und dann, so läuft das bei mir. Und jetzt tue ich trainieren und dann kommt der Freund daher und er sagt, du, wow, cool, schön. Und der will jetzt mit mir 10 Minuten oder eine Viertelstunde reden. Dann muss ich sagen, das geht nicht, weil ich habe genau 55 Minuten jetzt für das Programm. Und in einer Viertelstunde später muss ich dann schon im Auto sitzen, geduscht, angezogen und zusammengekriegt. Ja. Und das ist für viele halt schon unverständlich, ja, dass sie sagen, Alter, wie geht das? Ja. Aber sonst schaffe ich halt mein Leben nicht. Also wirklich diese Taktung, oder meine Assistentin takt mich wirklich auf 10 Minuten, Viertelstunde. Gell. Und ich habe oft, wenn ich in Wien bin, an Tag 6, 7 Termine. Ja. Und das ist halt für Außenstehende, die sagen oft, wie kann man so ein Leben führen? Ja. Und das kannst du, glaube ich, nur führen, wenn du in sowas reinwachst. Ja. Mir macht das extrem viel Spaß, mir taugt das, ich habe halt ein bisschen also dieses Leistungsthema in mir. Ja. Also ich fordere mich auch gern selber, ich gehe irrsinnig gern über Grenzen, über jegliche Grenzen, ja, weil ich immer wieder mal denke, ich bringe mich auch selber wieder in neue Sphären und ich denke mir immer noch, ich mache ja jetzt eben quasi wirklich Leistungssport so lang und ich warte immer auf den Punkt, denke ich mir, wird es irgendwann, mache ich jetzt weniger Klimmzug, weniger Liegestütz, aber es hat sich bei mir, ich bin jetzt 47, noch nie eingestellt und das taugt mir einfach, dass da Körper, Geist und Seele so quasi ein bisschen im Einklang agieren. Ja.
Also ist schon cool. Tust du dann gern grillen?
Ich tue extrem gern grillen, ja, aber nicht alleine. Also ich tue irrsinnig gern in der Gemeinschaft grillen und ich tue irrsinnig gern essen. Also ich glaube, das, was ich am allerliebsten tue, das verrate ich jetzt nicht, aber, aber das zweitliebste ist sicher das Essen und ab und zu ist es auch das Liebste. Nein, Essen tue ich richtig, richtig gern und zwar gut essen. Witzigerweise, ich habe nicht mit vielen Dingen ein Problem im Leben, aber was ich überhaupt nicht mag, ist allein essen. Und das passiert mir leider immer mehr, weil wenn ich oft so in Österreich unterwegs bin und du fährst jetzt irgendwo und du weißt, oh, jetzt hast du dann einen Vortrag und jetzt bist du 4 Stunden hin unterwegs, hast aber den ganzen Tag noch nichts gegessen und musst irgendwann einmal wo was essen. Und dann sitze ich halt irgendwo und ich finde das immer total trostlos. Ja. Also allein essen ist für mich ganz schlimm. Also ich finde das, also Essen ist für mich immer auch was Soziales. Zum Beispiel für mich, und das wissen meine Kinder, das ist zum Beispiel oft so ein Freitagabend oder Samstagabend, wenn sie bei mir sehen, alle drei, und dann ist er quasi schon fast der Schwiegersohn in ins B immer mit dabei. Und da tun wir dann zusammen essen und da jeder verzählt sich die ganze Woche, weil meine Kinder sind im Internat. Und jede erzählt halt, wie es bei ihr die ganze Woche so war und Tests und Schularbeiten und Prüfungen. Und ich erzähle von meiner Woche und das während dem Essen, da geht mir das Herz auf. Ja. Das ist so was Schönes, das ist, wenn da alle am Küchentisch sitzen und jeder einen Hunger hat und jeder gut isst und ja, und dann noch zum vielleicht guten Fleisch oder was auch immer dann ist, ja, ein gutes Bier noch vielleicht, eins dazu, das ist dann auch so für mich und dann vielleicht ein Glas Wein. Das ist einfach, das ist für mich Lebensqualität. Ja.
Und für mich auch. Und ich glaube, in diese Lebensqualität werden wir jetzt da dann schon langsam eintauchen, weil ich habe die große Ehre, nachdem ihr jetzt gehört habt, wie sehr der Hannes durchgetaktet hat seinen Alltag, dürfen wir noch gemeinsam grillen gehen jetzt. Und ich habe ein paar Spezialitäten mitgebracht, was wir gemeinsam auf den Griller schmeißen und vielleicht noch eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und das schätze ich sehr.
Ja, voll, jetzt fahren wir zu mir am Bauernhof. Mein Bauernhof, der Bauernhof hat das einzige Glück, wenn ich für den Hof getaktet bin, dann ist das immer tagesweise oder wochenweise, weil ich nehme natürlich für die Hauptzeiten vom Heing oder Zäunen oder wenn es zum Düngen ist, dann sage ich dann immer zur Assistentin, du, die und die Wochen kannst du gleich mal blocken für den Hof. Der Hof ist eigentlich der einzige, der was wirklich dann quasi tageweise oder wochenweise komplett freie Zeit kriegt, weil da kannst du es eben nie genau sagen. Oder wenn ich sage, ich fahre zu den Viecher auf die Alm, weiß ich nicht, ob ich in 3 Stunden wieder zurück bin, sondern da sage ich halt gleich dann, du, den Tag bin ich auf der Alm und bin halt nicht erreichbar. Ja. Und insofern nehme ich dich jetzt mit auf meinen Hof, da haben wir quasi Zeit ohne Ende, weil da gibt es keine Taktung. Und danke, dass ich bei dir zu Gast sein habe dürfen im Wurstgeflüster. Und ich werde jetzt die Ehre haben, mit einem echten Grillmeister sozusagen zu grillen. Ich tue heute einmal nichts, ich schaue nur zu und hoffe, dass ich ganz viel lerne von dir. Und ich wünsche vielen Menschen, dass sie wahrscheinlich in die Lage kämen, dass sie mit dir einmal persönlich sowas erleben dürfen.
Ja, ich sage danke. Das ist, wie gesagt, eine große Ehre für mich, dass ich für dich und für euch grillen darf. Dass ich auch die Ehre habe, dass ich auf dem Hof mitfahren darf. Das ist auch nicht selbstverständlich, freut mich sehr. Ja, es war eine sehr, sehr spannende Folge, wirklich, vom Wurstgeflüster. Danke, Hannes. Danke für die ganze Inspiration, was ich jetzt in der Stunde vom Podcast auch von dir jetzt da wieder gekriegt habe und für die ganze Power, was du uns gibst allen miteinander, allen Hörern. Wirklich, wirklich großes Lob nochmal und Hut ab, was du aufgebaut hast. Und danke, dass du die Zeit genommen hast. Und euch, lieben Hörer, danke, dass ihr die Episode Wurstgeflüster gehört habt. Ja, die nächste Episode kommt wieder, wenn es fertig ist. Und das letzte Wort darf dann der Hannes unseren Hörern sagen.
Danke und die treuen Hörer von Wurstgeflüster, vielleicht schaltet ihr mal auch, wer nichts weiß, muss alles essen ein, aber bitte Wurstgeflüster treu bleiben, aber ab und zu mal vielleicht auf wer nichts weiß, muss alles essen hinschwenken. Vielleicht ist was dabei, was euch interessiert. Danke dafür.
Danke. Cool. Cool. Mal ganz was anderes, oder?
Ja.